Und Jesus sagt, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Drei Bitten, drei Du-Bitten zu Gott hin, drei Wir-Bitten, wo es um uns geht. Die einzelnen sind wir durchgegangen. Was bleibt, ist der Abschluss des Vaterunser, der keine Bitte ist, sondern ein Glaubensbekenntnis. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und die Einleitung, mit der Jesus dieses Gebet einleitet, wenn er sagt, so sollt ihr beten. Und die Frage ist, wie ist denn das zu verstehen, wenn er sagt, so sollt ihr beten? Darum geht es also abschließend dann heute Morgen. Als ich mit meinem Studium fertig war, da gibt es so eine feierliche Abschlussfeier und da kommen auch die Leute dann aus der Heimatgemeinde und da habe ich von meiner Gemeinde ein Buch geschenkt bekommen. Das Buch heißt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Kam interessanterweise aus meiner Heimatstadt auch, da ist es verlegt worden, nämlich in Remscheid. Und wie viele andere Bücher habe ich das in mein neues Arbeitszimmer stolz einsortiert, immer so schön nach Themen oder nach Aussehen der Bücher. Es blieb nur über Jahre ungelesen. Ich habe nie reingeguckt. Dann, als ich schon einige Zeit Pastor war, ist mir überhaupt das Gebet wirklich wichtig geworden. Und als mir das so aufs Herz gelegt wurde, was überhaupt Gebet ist und was mit ihm möglich ist, da fing ich an, Bücher zu lesen. Da habe ich dieses Buch von dem Bill Hybels gelesen, das haben wir auch dort stehen. Da habe ich ein Buch von Yong Ki Cho gelesen. Und dann habe ich dieses Buch hier gelesen. Und war sehr, sehr angesprochen davon. Also mich persönlich sprechen die Bücher an, die mit Leidenschaft geschrieben sind. So wie mich auch solche Reden ansprechen, wo ich merke, da ist jemand authentisch. Der meint das, was er sagt. Und so war das hier auch. Und das Interessante ist, hier geht es um einen ganz anderen Zugang zum Vater Unser. Oder einen anderen Umgang mit dem Vater Unser. Denn hier geht es darum, dieses Gebet zu nehmen als einen Gebetsleitfaden für das persönliche Beten. Für die persönliche Gebetszeit. Und sich darin am Vater Unser zu orientieren. Und das hat mich fasziniert und das wollte ich ausprobieren und ich möchte das gerne weitergeben. Jesus sagt, so sollt ihr beten. Wie ist das zu verstehen? Die Kirche hat es zunächst mal wörtlich genommen und so verstanden, dass sie den Wortlaut gelernt und gesprochen hat. Man hat diesen Text also mitgebetet oder nachgebetet. Und dann ist er schon sehr, sehr früh in die Gottesdienste als fester Bestandteil hineingekommen. Das Vaterunser war dann ein Bestandteil der Liturgie, wie man so sagt, also der festgelegten Gottesdienstform. Und man weiß nicht mehr genau, wann das war, es muss schon sehr früh gewesen sein. Dann hat man auch diesen feierlichen Abschluss des Vaterunser, nämlich dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, hat man angefügt an dieses Gebet, um es im Gottesdienst so auch abschließen zu können, sprechen zu können. Für uns ist es heute Gottes Wort und genauso wichtig dieser Schluss. Aber sehr wahrscheinlich ist es nicht der Abschluss, mit dem Jesus geendet hat, sondern man hat diesen Vers noch hinzugefügt dann. Und zwar deshalb, weil es, wie gesagt, wörtlich gesprochen wurde in den Gottesdiensten, so tut man es heute. Und das empfinde ich, so ist es sicher auch gut. Dieses Gebet zu kennen und es mitbeten zu können. Das ist etwas, was die Christen weltweit verbindet, etwas, was sie verbindet über alle Konfessionen hinweg. Und ich denke mir immer, wenn jemand in die Kirche geht und dieses Gebet mitspricht und sein Herz festmacht daran, zu sagen, mein Vater, ich vertraue auf dich und vergib du mir meine Schuld. Das ist etwas so Wertvolles. Und wir wissen nicht, wenn die Leute das beten, was in ihren Herzen vorgeht. wie viel sie mitnehmen, wie viel sie sprechen. Man sagt vielleicht von außen hin manchmal, ja, das ist ja nur so runtergeleiert, aber wer will das beurteilen? Manchmal ist es sicherlich der Fall. Klar, das muss man auch sagen. Aber dieses Gebet zu kennen, ist ein ganz, ganz großer Schatz. Und vielleicht gibt es manchmal Lebensphasen, Lebenssituationen für Einzelnen, da kommt dir dieses Gebet wieder in den Sinn. Und dann betest du es auf einmal mit ganz anderem Herzen. Vielleicht kommt der Pfarrer zu dir ins Krankenhaus, wenn du im Sterben liegst. Und er betet mit dir das Vaterunser. Und dieses Gebet kannst du noch. Das ist dir übrig geblieben. Und dann auf einmal bekommt es eine ganz andere Bedeutung für dich, wenn du es betest. Es ist gut, gut dieses Gebet zu kennen, gut es zu sprechen, gut es zu beten und gut, wenn es in den Gottesdiensten gesprochen wird. Wenn Jesus jetzt aber sagt, so sollt ihr beten, dann denke ich, geht das, was er meint, noch darüber hinaus. Jesus sagt nicht nur, nehmt diese Worte und sprecht sie nach, sondern Jesus sagt, auf diese Art und Weise sollt ihr beten. Ich gebe euch jetzt einen Leitfaden für euer Gebet. Ich gebe euch jetzt die wichtigsten Themen für euer Gebetsleben. Und ich zeige euch auch die Reihenfolge dieser Themen, womit ihr beginnen sollt und womit ihr enden könnt. Und er sagt, ich gebe euch dies als eine Anleitung für euer persönliches Beten. Und das einmal versuchen umzusetzen, das ist eine spannende Sache. Das kann man ganz individuell sicher machen. Ich will einfach nur ein paar Hinweise geben dazu. Unser Vater im Himmel. Gut, wenn ich jetzt in der persönlichen Gebetszeit bin, spreche ich nicht von unserem Vater, sondern von meinem Vater oder lieber Vater im Himmel. Und dann kann ich hier schon innehalten, weil mir bewusst wird, du bist wirklich mein Vater, Gott. Und ich danke dir, dass ich als dein Kind zu dir komme. Hab Dank, dass ich in Jesu Namen an dein Herz komme. Und dass du dich für mich interessierst. Hab Dank, dass wir in dieser Liebesverbindung zueinander stehen. Und danke, Vater, dass du auch mein Herz erreichen willst. Und dass du dich freust, dass ich jetzt zu dir komme, so wie sich ein Vater und jede Eltern freuen, wenn das Kind kommt. Hier schon innezuhalten und zu spüren, es geht um eine Liebesbeziehung. Ich komme nicht zu einem Vorgesetzten oder zum Schuldirektor, sondern ich komme zu meinem Vater. Ich komme nach Hause, wenn ich auf die Knie gehe und bete. Ich komme nach Hause. Danke, Vater, dass du mich hörst. Geheiligt werde dein Name. Und da ist die Zeit, das Gebet mit Lob, mit Anbetung zu beginnen und Gottes Namen zu ehren. Und den Gott, den Vater Jesu Christi, kann man ehren, indem man seinen Namen nennt, zu sagen, du bist ein ewiger Gott. Du bist ein herrlicher Gott, dir ist nichts unmöglich. Du, Vater, bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann findet ihr im Alten Testament viele Bezeichnungen für Gott. Du bist der Gott, der mich sieht, heißt es da. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Lebendige. Im Gegensatz zu toten Götzen bist du der lebendige Gott. Du bist der allmächtige Gott. Der Gott Israels, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Oder ich bete dann auch, du bist der Gott, der dein Volk befreit hat aus der Sklaverei. Und du bist auch der, der mich befreit hat aus der Sklaverei. Du bist der allmächtige Gott, dem nichts unmöglich ist. Und so richte ich mein Herz ein oder stelle es ein auf die Größe Gottes und ehre den Namen des Vaters und dann ehre ich den Namen des Sohnes, Jesus Christus. Und das mag vielleicht fast etwas magisch klingen, aber es liegt etwas ganz Besonderes darin, den Namen Jesus auszusprechen und ihn zu nennen. Und zu sagen, Jesus, Jesus Christus, Sohn Gottes, ich rufe deinen Namen aus und dir gebe ich die Ehre. Ich habe zahlreiche Bibelstellen, wo dieser Name Jesus geehrt wird. Die Apostel sagen, es ist kein anderer Name im Himmel und auf Erden, durch den wir gerettet werden, als alleine der Name Jesus. In diesem Namen ist die Kraft. Im Namen Jesus ist die Herrlichkeit. Im Namen Jesus ist die Befreiung von Sünde. Im Namen Jesus ist der Sieg über alles Dunkle. Und wo der Name Jesus genannt wird, da muss die Dunkelheit fliehen. Und das macht den unsichtbaren Mächten auch eine Menge aus, wenn der Name Jesus genannt wird. Und auch in mir muss dann die Dunkelheit oft fliehen, wenn ich eher mit dunklen Gedanken oder mit ängstlichen Gedanken und so in mich verkrümmt ins Gebet gehe und dann sage, Herr Jesus, aber deinen Namen will ich groß machen und dich ehren. Und dann kommt etwas Befreiendes hinein in das Gebet. Und dann gehe ich weiter, auch den Heiligen Geist zu ehren und ihm zu danken und zu sagen, Heiliger Geist, du bist wirklich heilig. Du bist etwas Besonderes. Und ich mache mir klar, jeder kleinste Funke des Glaubens, den ich in mir habe, der kommt nicht von mir, sondern er kommt von dir, Geist Gottes. Wenn ich irgendetwas erkannt habe im Glauben, dann habe doch ich nicht das erkannt, sondern dann hat es der Geist Gottes mir geschenkt und mir gegeben. Er führt in alle Wahrheit und leitet mich dann hinein. Und zu sagen, Herr, Heiliger Geist, durch dich erlebe ich, dass Gott in mir lebt, in mir wohnt und dafür ehre ich dich und lobe ich dich und danke ich dir und ich preise dich. Und dann wird das Herz froh und frei und ich lobe Gott und ich stelle mich darauf ein, zu wem ich überhaupt bete und mit wem ich jetzt rede. Und an dieser Stelle kann ich auch dann meinen Dank aussprechen. Gott zu danken für zahlreiche Dinge, die ich erfahren habe, die er mir geschenkt hat. Kann es sehr konkret tun, zu überlegen, was habe ich gestern erlebt, worüber bin ich froh, was hat sich getan. Und ich sage ihm, danke. Und auch da wieder ist ja die Bibel voll davon, dass sie sagt, wenn ihr in seine Zeiten des Gebetes habt, dann habt sie immer mit Dank. Mit Dankbarkeit. Philipper 4, Vers 6, da heißt es, sorget euch um nichts, sondern lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also bestürmt Gott ruhig mit allem, was ihr habt, aber tut es immer auch mit Dank. Und darum ist es gut, sich so diese Zeit zu nehmen und Gott zu danken, dankbar zu sein für Dinge, wo er Gutes an mir getan hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und so habe ich im persönlichen Gebet das schon hineingenommen. Ich habe mit meinen Lippen in meiner Gebetszeit den Namen Gottes geehrt und ihn geheiligt. Heiligen heißt ja etwas ganz besonders behandeln, einzigartig behandeln. Und ich habe den Namen Gottes einzigartig behandelt in meiner Zeit des Gebetes. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Ich kann sagen, Herr, ich möchte wirklich, dass du dich durchsetzt. Jesus, ich glaube, dass das, was du willst, ist gut. Und was du willst, das ist Leben. Und darum möchte ich, dass du dich durchsetzt. Und zwar in meinem Leben sollst du dich durchsetzen. In meiner Familie. Und da, wo ich lebe. Bau du dein Reich. Bau es in mir. Bau es in meiner Familie. Bau es in meiner Gemeinde. Und dann kann eine Zeit kommen. Und das ist ja auch was Spannendes an Gebet. Wo Gebet jetzt nicht nur reden ist, sondern auch hören. Wo ich Gebet verstehe, nicht nur als eine Einbahnstraße, sondern als ein Gespräch. Denn jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich sage, Herr, dein Wille geschehe, ruhig zu werden und mich zu fragen, Herr, was ist denn dein Wille? Was ist denn dein Wille für mein Leben? Herr Jesus, wenn du mich jetzt so siehst, wie ich lebe, bei dem, was ich tue oder bei dem, was ich nicht tue, was denkst du denn darüber und was möchtest du denn von mir? Was ist denn jetzt am wichtigsten für mich dran? Ich habe hier mal einzelne Bereiche genannt, in meiner persönlichen Entwicklung, vielleicht auch in meiner geistlichen Entwicklung. Was möchtest du von mir? Was ist dran bezüglich meiner Familie oder der Gemeinde oder meinem Freundes- und Bekanntenkreis? Und dann kann ich ruhig werden vor Gott. Und schauen, ob es irgendetwas in mir gibt, was mir aufs Herz gelegt wird, was mich unruhig macht, was größer wird in mir. Und wo ich den Eindruck habe, ich bleibe das bewusst so vorsichtig auch, das könnte ein Fingerzeig Gottes sein. Das könnte ein Fingerzeig Gottes sein, dass er sagt, du hast dich da und da lange nicht mehr drum gekümmert. Und das möchte ich von dir, dass du das wieder tust. Und wenn ich mir sicher bin darin, kann ich es sofort umsetzen. Und wenn ich mir unsicher bin, kann ich noch eine weitere Zeit darüber beten oder ich kann mit Geschwistern darüber sprechen. Aber da kommt dann etwas mit Aufregendes hinein, in einer Gebetszeit auch Gott einzuladen, dass er redet und ich bin, der hört. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Natürlich erfahren wir den Willen Gottes zuallererst aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und so kann man sagen, es ist dir gesagt, Mensch, was Gott will und wie du dein Leben führen sollst. Aber darüber hinaus spricht der Heilige Geist in unsere konkreten Lebenssituationen hinein, um uns zu sagen, was auch in unserem Leben, in unserem Alltag Gottes Wille ist in manchen Lebenssituationen. Und dafür kann man sich hier die Zeit nehmen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann kommt die Zeit, wo es darum geht zu beten, Herr, gib mir das, was ich brauche. Und manch einer macht das vielleicht ganz verhalten, weil er gar nicht weiß, darf ich denn so beten? Ist das nicht vermessen, ist das nicht egoistisch, wenn ich Gott darum bitte, um die Dinge, die ich brauche? Müsste ich nicht viel mehr beten um die Dinge, die andere brauchen? Und manch einer braucht vielleicht erstmal eine Zeit, um das zu erkennen und zu sagen, ja, mein Vater möchte mir das geben, was ich brauche. Und ich darf darum bitten. Und wenn ich am Morgen dieses Gebet habe, dann bete ich ihn für das, was ich für den Tag brauche. Und manch einer wird mit Sicherheit sagen, Herr, ich brauche Kraft. Ich brauche Kraft für diesen Tag, dass ich den durchstehe. Darum gib mir diese Kraft. Oder ich brauche Weisheit in einer ganz schwierigen Situation, wo ich nicht weiß, wie soll ich mich verhalten. Dann gib mir das, dann hilf mir dabei. Herr, ich brauche Nerven wie Drahtseile. Vielleicht, wenn man in der Kindererziehung drinsteckt und sagt, gib mir diese Nerven, gib mir viel Liebe, gib mir Weisheit, auch wie ich richtig reagieren soll, den Kindern gegenüber. Materielle Bedürfnisse. Herr, ich brauche eine Wohnung. Ich suche eine Wohnung. Und ich brauche sie dringend. Und andere Dinge. Und hier ist der Platz, Gott das zu sagen, was ich brauche und zu sagen, Herr, das benötige ich. Ich bitte dich, gib es mir, kümmere dich darum. Du bist ein guter Vater und darum bitte ich dich darum. Und sicher auch in dieser Zeit, unter diesem Gebet, kann dann das kommen, was wir eben Fürbitte nennen. Für andere zu beten und ihre Anliegen zu nennen. Also ich persönlich mag es nicht so, wenn ich eine ganz lange Liste habe von Fürbitteanliegen und ich merke, Mensch, also wenn ich jetzt wirklich gut bin im Gebet, dann muss ich die jetzt von A bis Z einmal durchbeten. Und dann rassel ich diese runter, damit auch wirklich jeder genannt ist. Dann wird das Gebet oft zum Stress. Nun, sind es aber alles Menschen, die mein Gebet gut gebrauchen können und denen es helfen wird und denen es gut tut, wenn auch ich für sie bete. Was ich machen kann, ist, entweder ruhig zu werden und einmal zu hören, was mir jetzt Gott besonders aufs Herz legt, ob mir da jemand besonders in dem Moment am Herzen liegt, für den bete ich, oder anhand der Tatsache, dass ich mir da manches aufgeschrieben habe, mir zu sagen, Mensch, heute bete ich für den und den. Und die nehme ich jetzt da mal raus. Und am anderen Tag bete ich für andere. Und so kommt keiner in dem Sinne zu kurz. Und ich stresse mich nicht damit, indem ich mir irgendeine Last aufbürde, die ich ja gar nicht schaffen kann. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib mir meine Schuld. Manchmal bete ich das ganz allgemein. Einfach nur so in dieser Erkenntnis, Herr, ich bin Sünder. Ich weiß, dass das so ist und darum bitte vergib mir. Und ich denke, das ist auch in Ordnung und es ist auch gut. Aber manchmal bete ich das sehr konkret, weil ich dann zu Gott komme und ich weiß genau, was wieder schiefgelaufen ist. Und ich weiß genau, wo ich wieder hingefallen bin. Und ich spüre das. Und der Geist Gottes zeigt dir das und du spürst es genau, was nicht gut war. Was in deinen Gedanken abgelaufen ist. Oder wo du dich nicht getraut hast, etwas zu tun. Irgendetwas, wo du merkst, Mensch, das spüre ich. Und dann zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ja, ich weiß es. Und es steht zwischen uns und ich bitte dich, nimm mir das jetzt weg. Vergib mir das. Ich bin wieder hingefallen. Und dann merke ich, Mensch, ich lebe ja von diesem Gebet, solange ich überhaupt lebe und solange ich Christ bin. Werde ich das immer wieder beten. Vergib mir meine Schuld. Ich werde nie dahin kommen, das nicht mehr nötig zu haben. Aber dafür ist es da. Und ich bete, Herr, vergib mir, nimm mir das. Ich bete aber an der Stelle auch noch etwas anderes. Nämlich so, wie es im Psalm 51 heißt. Und Herr, jetzt nimm deinen Geist nicht von mir und rüste mich aus, damit ich an dieser Stelle auch weiterkomme. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, sondern hilf mir. Es geht ja nicht darum, sage ich Jesus, dass ich Vergebung darum habe, sondern es geht auch darum, dass ich an der Stelle lerne und weiterkomme. Und das kann ich nicht ohne dich. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vielleicht merkst du in so einer Zeit der Stille, dass du wirklich noch Bitterkeit hast gegenüber jemand anderem. Und in deinem Herzen bitter bist und da etwas ist, was du immer noch nicht loslassen kannst und was dich immer noch beschäftigt. Und dann ist es auch darum, diese Zeit da darum zu ringen und zu sagen, Herr, ich kann das nicht loslassen, ich kann es nicht, aber hilf mir, das loszulassen. Und was ich noch empfinde, was etwas sehr Gutes ist, die, vielleicht mit denen du am meisten Probleme hast, die Leute, mit denen du am meisten Probleme hast, fange an, für sie zu beten und Gutes für sie zu erbitten. Fange an, für sie zu beten, dass Gott ihnen Gutes tut. Und mit der Zeit wird man merken, dass es einem selber gut tut und sich in der Beziehung etwas verändert. Bete für die Leute, mit denen du am meisten Probleme hast. Sag, Herr, segne sie an diesem Tag, tu ihr Gutes, damit dein Herz sich da auch selber öffnen kann. Und du sagst, Herr, auch ich will frei werden von Bitterkeit in meinem Leben, anderen gegenüber. Und dann haben wir diese Zeit, Gebetszeit, führe uns nicht in Versuchung. Ich habe jetzt die Woche über nochmal mir so einige Lobpreislieder angeschaut, die ich noch nicht kannte, auf CD das angehört, versucht, wie ich da mitspielen kann. Und das ist allerdings eine Stilfrage, ich möchte es nur mal so weitergeben. Da war auch eins wieder von diesen Liedern, wo es heißt, Herr, ich werde dich immer lieben und ich werde dich nie loslassen und ich werde immer zu dir stehen. Also nicht dieses, ich will dich immer lieben, sondern ich werde dich immer lieben. Vielleicht sagt ihr, das ist Pfennigfuchserei, also so kleinlich. Aber ich kann nicht diese Lieder so also mit ganzem Herzen singen. Weil ich empfinde, oh Herr, wenn du mich nicht festhältst, dann werde ich dich nicht immer lieben. Manchmal ist mein Glaube nur ein seidener Faden. Und wenn irgendetwas kommt und schneidet den durch, dann ist es doch vorbei. Ich möchte das. Ich sage das vielleicht hier und heute, so wie Petrus das gesagt hat. Herr, ich werde dich niemals verlassen. Und wenn alle gegen dich sind, ich nicht. Und wie schnell ist es gegangen, dass er hingefallen ist. Also was ich will nur sagen, es geht um ein Bewusstsein zu begreifen, dass der Glaube, er ist etwas Aktives. Ich glaube, ich werde nicht geglaubt, ich glaube. Aber er ist doch so angefochten, er ist so zerbrechlich. Und erinnert euch an die Jahreslosung, dass Jesus sagt, ich aber habe für deinen Glauben gebetet, dass er nicht aufhört. Und wie sehr haben wir das nötig? Und wie sehr brauche ich das, dass Jesus sich schützend um mich stellt? Und dass er nicht zulässt, dass ich mich irgendwo verrenne. Führe mich nicht in Versuchung. Und manchmal, wir haben ja gesagt, die Versuchung ist wie so ein Strudel. Ein Strudel, der am Außen kreist es, wird immer schneller und in der Mitte zieht es dich nach unten. Und wenn du ganz außen bist, dann spürst du schon den Sog. Du spürst das. Und dieses ganz Außensein, du spürst, du wirst gezogen, ist die Stelle, wo du dich noch dagegen wehren kannst. Und zwar mit diesem Gebet. Wo du sagen kannst, Herr, ich merke, manchmal betest du das vielleicht sehr unkonkret und manchmal merkst du, Herr, ich bin dabei, einen Riesenfehler zu begehen. Ich spüre es genau. Aber es ist so, als wenn 20 Pferde mich ziehen würden, Herr. Und in mir schreit alles, das zu tun, obwohl ich weiß, dass es nicht richtig ist. Und dann kommst du zu Jesus und sagst, Herr, ich gehe da nicht gegen an. Ich schaffe das nicht. Ich bitte dich, halt mich fest. Lass nicht zu, dass ich mich ruiniere, dass ich unsere Beziehung ruiniere. Führ mich nicht da hinein, ganz im Gegenteil. Herr, reiß mich da raus. Hilf mir. Bewahre mich vor dem Bösen. Mein Glaube ist nicht so stark, dass er alle Situationen überstehen kann. Ist er nicht. Ich möchte es zwar gerne. Jesus sagt, euer Geist ist willig, aber euer Fleisch ist schwach. Also betet, dass er in der Versuchung nicht erliegt. Und so bitte ich um den Schutz für mich, Ich bitte um Schutz für meine Familie. Ich bitte um Schutz für meine Gemeinde. Dass ich sage, Herr Jesus, stell dich schützend um unsere Gemeinde. Dass dem Teufel es nicht gelingt, uns durcheinander zu wirbeln oder uns auseinanderzubringen oder Unfrieden zu stiften oder was immer er auch versucht. Schütze uns, behüte uns, damit der Feind Gottes uns nicht zu Fall bringen kann. Und um diesen Schutz darf ich beten und möchte beten, denn die Bibel sagt, du meinst sicher zu stehen? Dann pass auf, dass du nicht hinfällst. Hochmut kommt vor dem Fall. Und dann schließt diese Gebetszeit hier ab mit eben diesem Zusatz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und das ist schön, dass man das so abschließen kann. Denn das ist ja jetzt keine Bitte, sondern es ist eine Glaubensaussage. Ganz zum Schluss, da schaue ich nochmal zu Gott und sage, Herr, du hast alle Macht und Gewalt. Dein ist wirklich das Reich. Du wirst dich durchsetzen, Jesus. Du wirst kommen. Und alle Knie werden sich vor dir beugen müssen. Dein ist die Herrschaft. Nicht irgendwelchen Königen und Regierenden und Despoten, sondern dein ist wirklich die Herrschaft. Und die wirst du auch durchsetzen. Und dein ist die Herrlichkeit, Gott. Du bist herrlich und du bist es in alle Ewigkeit. Und das werden auch alle Menschen sehen. Und ich schaue auf den, dem nichts unmöglich ist. Und mit diesem Bekenntnis schließe ich das Gebet ab. Nämlich in dem Bewusstsein, ja, du wirst tun, worum ich dich gebeten habe. Du hast mir dieses Gebet gegeben und du willst es auch tun. Du hast die Macht dazu, es zu tun. Und dann kommt ein Amen. Und das heißt, so ist es. So steht es fest. Man sagt ja manchmal so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dieses Amen heißt, platt gesprochen könnte man sagen, jawohl, so ist es. So soll es passieren. Und so wird es kommen. Und dann spreche ich da vom Herzen mein Amen darunter. Und so kann ich eine ganze Zeit nehmen und mich am Vater unser orientieren und so beten und großen Gewinn davon haben. Dazu möchte ich einfach einladen, vielleicht das einmal zu versuchen. Jesus sagt, so sollt ihr beten. Man kann das wörtlich verstehen und das Vater unser sprechen. Man kann es singen, wie wir es nachher noch einmal tun wollen. Und man kann eine Zeit des Betens orientieren an diesem Gebet, das Jesus uns gegeben hat. Amen.